Grenzen zum deutschen Alltag. Am Mikrofon Dieter Nürnberger.
Eine Demonstration von kurdischen Türken in Berlin-Kreuzberg. Lautstark, machtvoll und ein wenig folkloristisch. Berlin, das ist die größte türkische Stadt außerhalb der Türkei. Rund 140.000 Türken leben hier, meist schon jahrzehntelang. Und in Kreuzberg etwa stellen sie jeden fünften Einwohner. Sie haben das Stadtbild mitgeprägt, Döner Kebab hat der Currywurst den Rang abgelaufen. Und dennoch, der politische Einfluss dieser großen Minderheit ist gering. Wahlrecht hat nur der, der einen deutschen Pass besitzt oder, wie neuerdings bei Kommunalwahlen, EU-Bürger ist. Gerade mal 15.000, ein Zehntel aller Türken in der Hauptstadt, haben inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft. Demonstrationen, oft die einzige Art, sich politisch Gehör zu verschaffen. Das soll sich nun bald ändern. Im Oktober soll in Berlin die Demokratische Partei Deutschlands gegründet werden. Eine bundesweite Türkenpartei. Die Idee kommt aus Frankfurt und Berlin spielte hier bislang keine große Rolle, auch personell nicht. Aber gerade in Berlin wird nun natürlich über Sinn und Unsinn dieser Partei mit Leidenschaft diskutiert. Zum Beispiel Barbara John, die Berliner Ausländerbeauftragte.
Wer glaubt, dass die Türken eine einheitlich politisch denkende Gruppe sind, der irrt genauso, wie das die Deutschen oder andere Nationalitäten auch nicht sind. Hier gibt es nicht nur unterschiedliche regionale Herkünfte, also etwa kurdische Türken und türkische Türken, sondern es gibt auch Türken mit unterschiedlicher Religionszugehörigkeit. Und das prägt sich auch in deren politischen Vorstellungen aus. Also es ist überhaupt nicht zu erwarten, dass man sich auf gemeinsame Ziele einigen könnte.
Die Demokratische Partei Deutschlands will sich vor allem an Türken mit und ohne deutschen Pass wenden. Noch gibt es kein Parteiprogramm, doch scheint die politische Linie bereits festgelegt. Eine konservative Partei soll es sein, so die Gründer, aber offen für jeden. Barbara John hingegen hält eine ethnisch ausgeprägte Partei in Deutschland für einen Rückschritt.
Deswegen ist es viel besser, wenn Bürger, Wahlbürger ausländischer Herkunft das bestehende Parteiensystem nutzen, um dort ihre Forderungen vorzubringen. Dann kommen sie in Kontakt auch mit den deutschen Wahlberechtigten, mit den deutschen Parteimitgliedern und sie müssen letztendlich zusammen mit den Ausländern die Veränderungen herbeiführen.
1990 hat zudem das Bundesverfassungsgericht dem kommunalen Ausländerwahlrecht einen Riegel vorgeschoben. Und so wird am 22. Oktober bei den Wahlen in den Berliner Bezirken zwar ein Spanier, der seit einem halben Jahr in der Stadt arbeitet, seine Stimme abgeben können. Nicht jedoch ein Türke, der seit über 20 Jahren seinen Stadtteil in- und auswendig kennt. Es scheint wohl so zu sein. Die bisherigen Parteien in Deutschland, sie zeigen zumeist erst Interesse an Menschen, wenn diese zu Wählern werden. Barbara John, die Ausländerbeauftragte, wundert sich derzeit über die vielen Anfragen von Parteien nach zum Beispiel italienischen oder spanischen Vereinen. Der Hintergrund: als EU-Bürger werden diese Ausländer im Oktober kommunal mitwählen dürfen. Der neuen türkischen Partei werden allerdings bislang auch in Berlin so gut wie keine Chancen eingeräumt. Erfahrungen mit dem kommunalen Wahlrecht in anderen Ländern haben gezeigt, dass auch Ausländer die dort etablierten Parteien wählen. 15.000 Türken sind bisher in Berlin Deutsche geworden, wahlberechtigt davon 10.000. Die Tendenz steigend. Und auch Barbara John, die selbst CDU-Mitglied ist, glaubt, dass mit zunehmenden Einbürgerungen auch die Türken in Zukunft mehr beachtet werden. Und wann wird es den ersten türkischen Deutschen in der Berliner CDU-Fraktion geben?
Das wird sicher noch eine Weile dauern. Also es hängt sehr stark mit der Zahl der Wahlberechtigten zusammen. Parteien müssen sich um Stimmen bemühen und dann stellen sie auch entsprechende Kandidaten auf. Das ist bei den Frauen so gewesen, obwohl das nicht ausreichend ist, und das wird natürlich bei anderen Gruppen ebenso sein.
Das war das Tagebuch aus Berlin.
Nach japanischem Verständnis galt es lange Zeit als unangebracht, sich für die Leiden zu entschuldigen, die anderen Völkern im Zweiten Weltkrieg zugefügt worden sind. Das sei, so die weit verbreitete Auffassung, eine Beleidigung der eigenen Toten. Heute, 50 Jahre nach der Kapitulation Tokios, waren andere Töne zu hören. Japans Regierungschef Murayama hat sich entschuldigt. Jens-Peter Marquardt aus Tokio.
Murayamas Worte waren eindeutig. Japan sei einer falschen nationalen Politik gefolgt, die zum Krieg führte. Japan habe durch seine Aggression und seine Kolonialherrschaft furchtbaren Schaden angerichtet und schreckliches Leid über viele Völker, vor allem in Asien, gebracht. Unwiderlegbare Tatsachen seien das, erklärte der Premierminister zum 50. Jahrestag der japanischen Kapitulation. Ich drücke dafür mein Gefühl des tiefen Bedauerns aus und entschuldige mich von ganzem Herzen, so der japanische Regierungschef. Ein paar Tage zuvor hatte Murayama in Tokio Ex-Bundespräsident von Weizsäcker getroffen und gesagt, Weizsäckers Rede am 8. Mai 1985 habe einen tiefen Eindruck bei ihm hinterlassen. Wir müssen uns der Vergangenheit stellen, um die Lektionen der Geschichte zu lernen und sicherzustellen, dass wir in Zukunft nicht vom Weg des Friedens abweichen, sagte der japanische Premierminister heute. Fast genauso hatte Richard von Weizsäcker vor 10 Jahren im Deutschen Bundestag formuliert. Der deutsche Ex-Präsident sagte jetzt in Japan, Entschuldigungen haben nur dann eine Wirkung, wenn sie ehrlich gemeint sind. Der Sozialist Murayama hat es heute ehrlich gemeint, aber er sprach sicher nicht für die gesamte japanische Regierung. Vor einer Woche hatte der neue Bildungsminister erklärt, Japan habe sich jetzt genug entschuldigt, man solle nun lieber in die Zukunft blicken. Heute bedankte sich Murayamas Koalitionspartner, die konservative liberaldemokratische Partei, bei den japanischen Kriegshelden. Und 8 japanische Minister besuchten den Yasukuni-Schrein, in dem auch die von den Amerikanern verurteilten Kriegsverbrecher verehrt werden. Die Präsidentin des japanischen Unterhauses, Takako Doi, mahnte ihre Landsleute, die wirkliche Versöhnung mit den Völkern Asiens müssen wir erst noch erreichen. Ein Fonds, der die ehemaligen Zwangsprostituierten der japanischen Armee entschädigen soll, begann heute damit, Spenden zu sammeln. Während des Staatsakts in der Kampfsporthalle in Tokio erinnerte der Tenno an die Kriegstoten. Ich bete von ganzem Herzen, dass sich die Verwüstungen des Krieges nie wiederholen, sagte Kaiser Akihito heute um 12 Uhr. Auf die Sekunde genau vor 50 Jahren hatte sein Vater den Verwüstungen ein Ende gesetzt und im japanischen Rundfunk die Kapitulation seines Landes verkündet.
Japan, ein halbes Jahrhundert nach Kriegsende, das war Jens-Peter Marquardt aus Tokio. Das war das Echo des Tages. Am Mikrofon war Bernd Schröder.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen mit Berichten, Interviews und Reportagen. Redakteur am Mikrofon Wolfgang Labun.
Es wird 7.16 Uhr. Ich begrüße Sie zur dritten Stunde der Informationen am Morgen im Deutschlandfunk, meine Damen und Herren. Auf diversen sogenannten Autogipfeln ist in den letzten Tagen über eine neue Verkehrspolitik für Deutschland diskutiert worden. Dazu gleich ein Korrespondentenbericht und Fragen an den sogenannten Zukunftsminister Jürgen Rüttgers von der CDU. War es gerade. Das hat es bei uns wohl noch nicht gegeben, meine Damen und Herren. Die mächtigsten Industrielobbyisten des Landes untereinander zerstritten wegen ihrer jeweiligen Kontakte zur Politik und die kontaktierten Politiker im Streit mit den nicht einbezogenen Kollegen. Von den diversen sogenannten Autogipfeln der letzten Tage ist die Rede und ihrer Bedeutung für die Verkehrs- und Umweltpolitik und damit zusammenhängend wohl auch Wirtschaftspolitik in Deutschland in den kommenden Jahren. Da gab es also am vergangenen Freitag den Bonner Autogipfel unter Beteiligung der deutschen Unternehmen VW, Mercedes und BMW, sowie der Ministerpräsidenten Schröder und Teufel, auf denen die Einführung eines 3-Liter-Dieselautos bis zum Jahre 2000 angekündigt wurde, und vorgestern auf Einladung des neuen nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministers Clement den Düsseldorfer Gipfel mit den ausländischen Herstellern Ford und Opel, die zum Bonner Gipfel ebenso wenig eingeladen worden waren wie die Ministerpräsidenten anderer Standorte der Branche. 7.22 Uhr. Am Telefon ist nun Jürgen Rüttgers, CDU, der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, auch Zukunftsminister genannt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Als erstes, Herr Rüttgers, aus aktuellem Anlass die Frage an den Zukunftsminister, ob eigentlich Atomversuche wie der jetzt in China, von dem wir gerade in den Nachrichten hörten, noch erforderlich sind, um die Zukunftsprobleme dieser Welt zu lösen.
Sie sind nicht erforderlich.
Was sagen Sie also zu diesem Verhalten der Chinesen trotz internationaler Proteste?
Ja, ich verstehe das nicht.
Kommen wir zum eigentlichen Thema unseres Gesprächs, Herr Rüttgers. Nämlich zu den Autogipfeln in Bonn und Düsseldorf. Auch da ging es recht unkonzentriert zu. Was sagen Sie zu dieser Aktion von Politikern und Automobilunternehmen?
Ja, das ist schon ein sehr, sehr interessanter Vorgang. Und man muss ja eigentlich den Ministerpräsidenten gratulieren, dass sie es gemacht haben. Was da ja passiert ist und deshalb ja auch die Reaktion, sie haben ein Tabu gebrochen. Und das Tabu lautet, dass man in Deutschland in einigen politischen Kreisen wohlfeil auf der Automobilindustrie rumprügelt, dabei vergisst, dass es sich hierbei um einen zentralen Wirtschaftsfaktor in Deutschland handelt, rund 900.000 Beschäftigte, und meint immer alle Probleme damit lösen zu können, dass man das Autofahren verteuert. Insofern war das wichtig, aber sie haben nach meiner Einschätzung einen gravierenden, auch ökonomischen Fehler gemacht. Man kann eine solche Debatte nicht führen, indem man sich auf die Automobilhersteller beschränkt, die in deutschem Eigentum sind. Wer das tut, kennt den Megatrend der Globalisierung. Wir sind ein Land, das Vize-Weltmeister im Export ist, darauf stolz ist, und wer das ist, der kann dann nicht gleichzeitig den Standort Deutschland so verstehen, dass er alle diejenigen, die Wertschöpfung in Deutschland betreiben, seit Jahrzehnten hier arbeiten und Arbeitsplätze schaffen, allerdings nicht in deutschem Eigentum sind, dann aus solchen Gesprächen ausschließt.
Herr Rüttgers, die deutschen Hersteller, die Sie ja gerade kritisiert haben, haben nun bis zum Jahre 2000 die Produktion eines Dieselautos angekündigt, das mit nur 3 Litern Treibstoff auf 100 Kilometern auskommen soll. Ist das ein zukunftsträchtiges Konzept zur Lösung von Problemen wie Umweltbelastung und Verkehrsaufkommen?
Das ist ganz sicherlich ein ganz wichtiger Beitrag. Wir wissen, dass natürlich der Verkehr insgesamt heute einen erheblichen Beitrag leistet zu den Umweltproblemen, die wir haben. So haben sich zum Beispiel die CO2-Emissionen seit 1970 im Verkehr von 9 Millionen Tonnen auf 18 Millionen Tonnen verdoppelt. Alleine das zeigt, dass da dringender Handlungsbedarf gegeben ist. Nun muss man allerdings sagen, das ist ja kein neues Thema, sondern die Automobilhersteller und die Politik bemühen sich ja nun schon seit vielen Jahren, hier zu Verbesserungen zu kommen. Auch im Kraftstoffverbrauch hat es das ja gegeben. Das liegt also in der Kontinuität der bisherigen Entwicklung.
Herr Rüttgers, alle Versuche, die durch den Straßenverkehr verursachte Umweltbelastung durch verbesserte Technologie zu verringern, etwa den Kohlendioxidausstoß durch verbesserte Motoren, sind bisher durch die stetig wachsende Zahl von Fahrzeugen gleich wieder zunichte gemacht worden. Sie haben gerade die Zahlen genannt. Desgleichen alle Versuche, durch mehr Straßenbau und bessere Verkehrsleitsysteme etwa Staus zu vermeiden. Andererseits gilt bekanntlich die Automobilindustrie als Konjunkturmotor, auch darauf haben Sie gerade hingewiesen, der auf vollen Touren laufen muss, wenn es der Gesamtwirtschaft gut gehen soll, was immer mehr Autos auf unseren Straßen bedeutet. Ist eigentlich aus Ihrer Sicht ein Wirtschaftswachstum auch ohne die ständige Vergrößerung des Verkehrsvolumens denkbar?
Ich glaube, das muss eines der großen Ziele sein, die wir uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten stellen, und das ist wirklich eine Vision. Wir haben ja da in einem anderen Sektor Erfahrungen einmal gemacht, und zwar im Energiebereich. Wir haben ja bis in die 70er Jahre hinein unser Wirtschaftswachstum jeweils erkauft mit einem Energiewachstum, zum Teil ungebremst, und der Ölpreisschock hat uns damals ja die Augen geöffnet, und wir haben dann alle Bemühungen unternommen, um unabhängig zu werden und das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch zu entkoppeln. Und ich glaube, dass eine neue Vision für die nächsten Jahre ist, dass wir das Wirtschaftswachstum entkoppeln vom Verkehrswachstum, vielleicht sogar von der Mobilität in einer modernen Industriegesellschaft. Und zwar Mobilität meine ich jetzt bezogen auf Menschen und Güter. Wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, dann werden wir nicht nur zu einem Verkehrsinfarkt kommen, sondern wir werden auch die Grenzen unserer jetzigen Arbeitsorganisation erreichen. Und von daher gesehen, glaube ich, müssen wir uns ein solches gesamtgesellschaftliches Ziel setzen. Vielleicht ist es nur mal ganz hilfreich, wenn man sieht, dass es ja natürlich unterschiedliche Diskussionen und Konzepte gegeben hat. Wir haben eine Zeit gehabt, wo wir auf die autogerechte Stadt gesetzt haben, geglaubt haben, dass man Städte so umbauen kann, dass sie sich dem Auto statt dem Menschen anpassen. Wir wissen heute, dass das ein Fehler war. Zurzeit ist mehr die andere Seite in Mode, das heißt das Diskutieren über die autofreie Stadt. Und ich bin auch ganz sicher, dass dieses Konzept scheitern wird, weil es ein eindimensionales Konzept ist. Das heißt, wir brauchen hier vernetztes Denken. Ich will das auch mal mit einem aktuellen Faktum belegen. Wenn wir über Verkehr diskutieren, dann steht sehr häufig der Güterverkehr, der Verkehr zur Arbeit im Mittelpunkt. Wir übersehen dann zum Beispiel, dass der Freizeitverkehr inzwischen einer der ganz großen Verkehrsblöcke ist, der zum Beispiel in den nächsten 15 Jahren doppelt so stark nach allen Prognosen wachsen wird wie der Geschäftsverkehr, nämlich um 30%.
Herr Rüttgers, eine Begrenzung des Verkehrsvolumens ist ja eigentlich nicht denkbar ohne eine Begrenzung der Zahl der Fahrzeuge auf unseren Straßen. Muss man sich auch auf Zulassungsbeschränkungen einstellen?
Ich möchte die These nicht unterschreiben, weil das ja auch etwas mit dem Selbstverständnis einer modernen Gesellschaft zu tun hat. Verkehr ist ja nicht nur die Tatsache, dass man stolz ist, dass man ein Auto hat, sondern das hat ja was damit zu tun, dass der Mensch sich daran gewöhnt hat und es zu seinem Lebensstil gehört, dass er sich jederzeit an jeden Ort begeben kann. Und ich glaube nicht, dass wir in der Lage sein werden, dieses Gefühl, was ja auch etwas mit Freiheit zu tun hat, das einfach zurückzudrängen. Das kann man bewusst machen, aber es gibt ja auch Menschen, die dann sagen, ich verzichte aufs Auto und steige aufs Fahrrad rum, das ist ja alles okay. Aber ich glaube nicht, dass das ein Trend ist. Vor allen Dingen glaube ich nicht, und das sollte man es nochmal zu einem der Veranstalter dieser Treffen, nämlich dem nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister, zu sagen, dass es eine konsistente Politik ist, auf der einen Seite mit den Automobilherstellern zu reden, auf der anderen Seite rot-grüne Koalitionsverhandlungen zu unterschreiben und dann beim Landesstraßenbau erheblich zu kürzen oder Mindestparkgebühren in allen Städten einzulegen, den U-Bahn-Bau zu verbieten oder etwa, wie das so schön zum Modethema hören, Mineralölsteuer und Tempolimits dauern.
Herr Rüttgers, die Zeit läuft uns leider davon, die Nachrichten warten. Das war der Zukunftsminister Jürgen Rüttgers von der CDU. Ich sage auf Wiederhören und Dankeschön.
Deutschlandfunk. Unterwegs in Deutschland und Europa. Das Wochenendjournal.
Hier stehen wir jetzt genau unterhalb vom Speisezimmer. Unterhalb von Tischlein deck dich. Also oben im Speisezimmer haben Sie dieses Tischlein deck dich gesehen. Wie gesagt, der König musste nur klatschen. Und dann wurde der Tisch hier runtergefahren in das Erdgeschoss. Hier unten wurde er von den Dienern gedeckt und frisch gedeckt wieder raufgefahren. Also dieser Mechanismus, den Sie hier sehen für den Tisch, der funktioniert sogar bis heute noch. Und der wird auch ab und zu mal hin und wieder für Filmaufnahmen benutzt. Sie können hier dieses Rad sehen. An dem Rad muss man nur drehen, kommt der Tisch schon langsam runter.
Er musste nur in die Hände klatschen und schon tauchten Speisen und Getränke auf, sorgsam zubereitet in der Küche darunter. Doch nach allem, was wir wissen, haben ihn die Speisen nicht gefreut und die Diener kalt gelassen. Er aß gerne alleine und sein Tag war eher die Nacht. Frühstück um 19 Uhr, Mittagessen um 2 Uhr nachts. Abendessen um 6 Uhr früh. Da wurde in der Küche eher gegähnt als fröhlich gekocht. Er, das ist Ludwig, der liebe Ludwig, der König der Bayern, der gestern 150 Jahre alt wurde.
So, herzlich willkommen hier in Schloss Linderhof. Das Schloss hier wurde in 9 Jahren errichtet, von 1869 bis 1878. Es war schon 8 Jahre vor Ludwigs Tod fertig. Und in diesen 8 Jahren, da war der König ungefähr so 2 Wochen jeden Monat hier anwesend. Der Stil, in dem das Schloss gebaut wurde, ist eine Nachahmung des französischen Barock und Rokoko. Ist ja eigentlich ein Stil, der so gut 100 Jahre vor Ludwig modern war. Aber das kommt daher, dass Ludwig die Könige dieser Zeit, die französischen Könige dieser Zeit, so verehrt hat. Das waren seine großen Vorbilder. Ihnen zur Ehre hat er das Schloss so bauen lassen. Und einen dieser französischen Könige können Sie da in der Mitte sehen, das Reiterstandbild hier. Das stellt König Ludwig XIV. Von Frankreich dar, den Sonnenkönig. Die anderen Räume hier im Erdgeschoss hinter den Türen dort, das waren früher die Dienerschaftsräume, das Bad und die Küche. Die stehen heute leer. Da war auch nie was Besonderes drin, keine Verzierungen. Das sind nur graue, kahle Wände. Das heißt, dass wir dann raufgehen müssen in den ersten Stock in Ludwigs Wohnräume. Und auf dem Weg dahin können Sie dort im Treppenhaus 3 Prunkvasen sehen. Ludwig hat Vasen gesammelt. Und die größte hier im Schloss ist gleich die da in der Mitte. Die ist aus französischem Sèvres-Porzellan. Und die hat Ludwig von Napoleon III., dem letzten französischen Kaiser, geschenkt bekommen. Die beiden rechts und links von der Treppe dort, das sind ostchinesische Vasen. Ungefähr so 200 Jahre alt. Das sind sogenannte Cloisonné-Vasen. Das bedeutet, dass die aus Metall gegossen sind und dann mit farbiger Emaille verziert wurden. Und jetzt kann man allein hier in diesem Raum an den Wänden verteilt über 90 Stück sehen. alle aus Nymphenburger Porzellan im Stil von japanischen oder chinesischen Vasen.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auf Schloss Neuschwanstein. So, bevor wir jetzt durch die Räume des Schlosses gehen, noch kurz einige Worte zur Baugeschichte hier. Das Schloss wurde von 1869 bis 1886 erbaut und der Bauherr war König Ludwig II. Von Bayern. Und als der König dann starb, am 13. Juni 1886, im Alter von nur 41 Jahren, wurden sofort alle Arbeiten hier im Schloss eingestellt, aus Geldmangel, und so ist es trotz dieser langen 17-jährigen Bauzeit immer noch nicht fertig. Nur ein Drittel ist ausgebaut, das sind auch nur 15 Räume, und die werden wir jetzt alle in der Führung sehen.
So, grüß Gott, ich möchte Sie herzlich begrüßen hier im Schloss hier an Chiemsee. Das ist eines der Schlösser von König Ludwig II. Von Bayern. Und dieses Schloss, das war sein letztes Werk, das wurde in den Jahren 1878 bis 1885 gebaut, die Bauzeit, aber es wurde nie ganz fertiggestellt. König Ludwig war damals hoch verschuldet, er musste den Bau abbrechen und bis heute sind hier im Schloss nur 20 von insgesamt 70 Räumen komplett. Und Sie haben das Schloss nun über die Gartenseite betreten und hier auf der Seite ist der eigentliche Haupteingang und das hier ist die Empfangshalle, das Prunktreppenhaus. Und hier in dem Treppenhaus können Sie sehr schön verschiedene Sorten von Marmor sehen. Und der Marmor hier am Boden, an Treppe und am Brunnen, das ist alles echter Marmor, Sterzinger Marmor. Und die Wände, die sind hier aus künstlichem Marmor, aus Stuck. Dann die beiden Lüster hier im Treppenhaus, die kommen aus Wien, von der Wiener Firma Lobmeier. Und die sind original im böhmischen Bleikristall. Und wenn Sie hier schon mal nach oben schauen, besonders schön ist das Glasdach. Dieses Glasdach ist noch im Original aus der Zeit des Königs erhalten.
Kostbare Vasen in Linderhof, verschiedene Marmorsorten in Herrenchiemsee, schwere Lüster aus Bleikristall in Neuschwanstein. Was für eine großartige Verschwendung und gleichzeitig was für eine Verblendung. Unser Kronzeuge in dieser Sendung, der Münchner Geschichtsprofessor Friedrich Prinz, hat es benannt, Schlösserbau als Politikersatz. Denn Ludwig musste Bismarcks Werben nachgeben und Bayern ging im Deutschen Kaiserreich auf. So wurde Bayern von einem Königreich zu einem Teil eines größeren Ganzen. Ludwig, der schöne, hochgewachsene Mann, mit 1,91 Meter Körpergröße ein Hühne, mit den feinen Zügen der Wittelsbacher und dem hohen Wollen der Preußen, denn seine Mutter war eine preußische Prinzessin, Ludwig setzte beim Regierungsantritt 1864 ganz auf die Zukunft der Monarchie. Ja, er wollte die Monarchie noch stärker in die absolutistische Richtung zurückdrehen. Und was wurde draus? Linderhof, Neuschwanstein, Herrenchiemsee. Wie kam der Herrscher Ludwig, der doch längst kein machtvoller König mehr war, ausgerechnet in den Jahren nach dem deutschen Sieg über Frankreich dazu, ein solches französisches Schloss nachzubauen? Professor Friedrich Prinz hat eine Erklärung.
Das war ein mutiger Akt, vor allem wenn man bedenkt, in welcher psychologischen Situation nach 1870 dieses Schloss gebaut worden ist, wo Deutschland in einer Welle von Siegestaumel, Nationalismus, Liberalismus, antifranzösischer Stimmung war, baut der bayerische König ein Schloss, das größte Schloss Ludwigs des 14. Das ist also für mich, ist das also ein großer psychologischer Protest gegen das neu geschaffene Bismarckreich, seine unpolitisch architektonische Antwort auf die politische Entmachtung, die ja faktisch stattgefunden hat.
Wir müssen in diesem Journal nicht chronologisch vorgehen. Wir dürfen springen. Was in der Realität so einfach nicht ist, weil Herren Chiemsee und Neuschwanstein zum Beispiel etwa gute 4 Autostunden Fahrt auseinanderliegen. Herr Scheck versucht für die Schlösser- und Seenverwaltung den täglichen Andrang zu bewältigen. Aber die Grenzen sind ganz klar erreicht.
Dann muss sich der Besucher seine Schlosskarte, seine Eintrittskarte besorgen, muss sich dort unter Umständen jetzt in der Saison schon in eine Warteschlange einreihen. Das ist relativ gering, 15 Minuten, 20 Minuten, im Extremfall vielleicht einmal eine halbe Stunde. Aber das große Warten folgt dann, nämlich bis man zu seiner Führung ins Schloss kommt. Und das kann im Augenblick schon einmal 2, 2,5 bis zu 3 Stunden dauern.
Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, das zu beschleunigen?
Nein. Oder man müsste einen äußerst rigorosen und sicherlich nicht angenehmen Schnitt vollziehen. Das heißt, die Besucherzahl auf irgendeine Art und Weise begrenzen.
Es ist absoluter Nonsens zu sagen, dass der König beliebt gewesen wäre. Er war es bei seiner Thronbesteigung für kurze Zeit, weil er ein ausnehmend schöner junger Mann von seiner Mutter her, nicht der preußischen Prinzessin, er ist ein halber Hohenzollern gewesen, was hier immer ausgeblendet wird. Er hat sich ja absentiert, sehr rasch von den politischen Geschäften, war von München weg, die Münchner haben ihm das ja übel genommen, die liberale Presse war gegen ihn eingestellt und er war auch wütend auf die Münchner und hat mal gesagt, man sollte dieses Nest an allen 4 Ecken anzünden. Also, es sind also keine besonders erfreulichen Beziehungen. Wo er natürlich beliebt war, als Arbeitgeber in der engsten Umgebung der Schlösser. Da hat er natürlich für Jahre und Jahrzehnte war der Big Boss, der Geld in die Gegend brachte, die sonst sehr arm waren. Seine Beliebtheit setzt nach seinem Tode ein. Dann hat man ihn nämlich, und das ist ein Massenphänomen gewesen, als Symbolfigur betrachtet für den Verlust der Eigenständigkeit, also Bayerns. Man hat sich mit ihm identifiziert.